Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Mit Katja Weber. Herzlich willkommen im neuen Hörsaal am neuen Sendeplatz. Ihr habt ja schon bemerkt, unser ganzes grünes Radio hat sich renoviert und wir vom Hörsaal uns natürlich auch. Im Kern geht es bei uns immer noch jedes Mal um einen schlauen Vortrag, aber es gibt auch ein paar kleine Veränderungen, die ihr so nach und nach kennenlernen werdet. Zum Beispiel das hier. Hier kommt jetzt vorneweg das aktuelle heutige Hörsaalthema, so konzentriert wie ein Brühwürfel.
Meine These lautet, dass die Beschleunigungsprozesse, die Beschleunigung als Veränderungstendenz, alle anderen überwiegt.
Wer würde ganz viel Dramatik aus dieser Zeitdiagnose nehmen und mit ein bisschen mehr Gelassenheit?
Kinder müssen schon früh gefördert werden, bevor sie geboren werden, mit entsprechender Gymnastik und Englischbeschallung und der richtigen Musik. Und sie dürfen auf keinen Fall bis 7 zu Hause bleiben, sie müssen eigentlich mit 5 eingeschult werden, weil sonst hängen uns die Chinesen ab. Wir dürfen nicht mehr 13 Jahre, sondern maximal 12 in die Schule gehen. Der Bachelor ist von 10 auf 6 Semestern verkürzt worden und so geht es die ganze Zeit durch.
Der Anspruch, vollkommen auszusteigen aus dieser Steigerungsspirale, und zu sagen, wir machen da nicht mehr mit, dass der sehr blauäugig ist.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
Hartmut Rosa, den ihr jetzt eben schon gehört habt, der eine der beiden Redner heute, der meint, wir sind zu schnell. Wir wollen immer schneller werden, sind getrieben von unserem Wirtschaftssystem. Das will immer wachsen, das will, dass wir in immer kürzerer Zeit immer mehr produzieren, was wir dann immer schneller auch konsumieren sollen. Wir fressen Erlebnisse und Produkte in uns rein und werden immer hungriger dabei. Ute Frevert meint, lass die Kirche mal im Dorf. Wir müssen nicht mitmachen, wir können uns auch Erholungsinseln suchen. Wir haben nach wie vor die Möglichkeit, uns auf uns selbst zu besinnen, in der Familie beispielsweise, beim Sex, in der Kunst oder wo auch sonst immer. Was meint ihr denn? Also ich habe schon das Gefühl, mich zu oft, sagen wir mal, von meinen mobilen Endgeräten korrumpieren zu lassen. Im Urlaub Mails checken, auch die beruflichen, auf dem Klo erreichbar sein, in der S-Bahn schnell noch eine Bestellung absetzen. Mein Eindruck ist schon, dass die Erholungsinseln immer kleiner werden. Mit meinem Zutun, ganz aktivem Zutun. Rosas These ist, dass wir mehr Erlebnisepisoden pro Zeiteinheit haben wollen. Und um ehrlich zu sein, wir in der Hörsaal-Redaktion sind ziemliche Fans von Rosas Theorie. Obwohl wir auch immer darüber nachdenken, was denn die Alternative sein könnte zum immer weiter, immer schneller, immer höher, immer mehr. Ein Landlust-Abo? Eine Slow-Food-Mitgliedschaft? Oder ein Wochenende im Yoga-Retreat? Das wohl alles eher nicht. Ute Frevert ist die zweite Rednerin heute bei uns in dem Streitgespräch. Ihr Job bei der Diskussion, die wir senden wollen, ist es, Rosa zu reizen, ihn herauszufordern, ihn nach den wirklichen, echten Alternativen zu befragen, nach Schlupflöchern, nach Gegenstrategien also. Ihr seht, ich habe eingangs zwar gesagt, bei uns steht immer ein schlauer Vortrag im Zentrum, aber wir brechen das Muster gleich mal in der ersten neuen Ausgabe des Hörsaals. Ganz einfach, weil dieses Streitgespräch so schön pointiert ist und leidenschaftlich geführt wird, dass wir einfach bescheuert sein müssten, wenn wir es euch nicht vorspielen würden. Vorneweg aber noch ein paar Worte zu den beiden Kombattanten. Professor Hartmut Rosa redet schnell und ich habe mich ja schon als Fan geoutet, er redet brillant. Er lehrt allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Sein Buch, bei Suhrkamp erschien damals, Beschleunigung, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, ist 2005 eingeschlagen wie eine Bombe. Darin beschreibt er, wie wir uns eben immer weiter beschleunigen. Seine Antwort auf das immer schneller werden nennt er Resonanz. Ein sinnvolles, erfülltes Leben ist für ihn eins, das resonanzreich ist, das Resonanz erfährt. Er selbst erfährt sie, wenn er zu Hause im Schwarzwald spazieren geht, in der Kirche seines Heimatdorfes Orgel spielt oder mit dem Teleskop in den Nachthimmel guckt und Sterne sucht. Wie er im Streitgespräch berichtet, gelingt das vielen heute aber nicht mehr.
Und junge Leute sagen nicht mehr, super, wir sind so effizient, so wissenschaftlich arriviert, so wirtschaftlich erfolgreich, dass ich ein Lebensprojekt definieren kann und dann gucke, wo ich die Möglichkeiten herkriege. Ich meine, also ich arbeite sehr viel mit jungen Leuten schon, weil ich an der Uni bin, aber auch anderswo. Die fragen inzwischen andersrum. Wie muss ich denn mein Lebensprojekt definieren, damit ich ökonomisch erfolgreich bin, damit ich wettbewerbsfähig bleibe, damit ich es zu etwas bringe in dieser Gesellschaft?
Professor Ute Frevert ist Historikerin. Und als solche untersucht sie das, was wir üblicherweise nicht unbedingt in der Geschichtswissenschaft vermuten, die Geschichte der Gefühle. So heißt denn auch der Forschungsbereich, den sie am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung seit 2008 verantwortet. In ebenso klugen wie zugänglichen Texten hat sie beispielsweise schon untersucht, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Gefühlen wie Glück oder Vertrauen reden und was frühere Generationen damit verbunden haben, beziehungsweise seit wann man überhaupt davon spricht. Da die Oberüberschrift der gesamten Veranstaltung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaft die Gegenwart der Aufklärung hieß, pocht sie auf die Wahrhaftigkeit zentraler Sätze, darauf, dass Kant auch im dritten Jahrtausend noch gilt.
Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Oder, hier ein bisschen ausführlicher,
also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen.
Diese beiden Superhirne, Frevert und Rosa, unter der Moderation von Professor Gernot Wilhelm, wurden von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften zu dem Streitgespräch eingeladen, am 28. Oktober 2013 in Berlin. Und zwar unter der Titelzeile »Selbstbestimmt handeln«. Doppelpunkt. Wie kann Aufklärung den Menschen von Bevormundung und Zwängen befreien? Denn das war ja das Versprechen der Aufklärung. Jeder und jede kann sich seines, kann sich ihres Verstandes bedienen und frei handeln. In Rosas Augen wird dieses Versprechen gebrochen. Nicht wir handeln selbstbestimmt, sondern wir werden behandeln oder wir lassen ein ominöses S handeln, uns handeln. Ute Frevert aber hält an der Idee der befreienden und Licht ins Dunkel bringenden Aufklärung fest. Und darum dreht sich's auch in ihrem 8-minütigen Eingangsstatement.
Ich bin immer sehr brav und halte mich an die Begriffe, die mir vorgegeben sind. Und das sind die Begriffe Aufklärung, Selbstbestimmung, Emanzipation, Freiheit. Und dann habe ich mir überlegt, ja, wir wollen zwar hier kein Kolleg halten über über das Zeitalter der Aufklärung. Zugleich sind diese Begriffe natürlich schon sehr stark geprägt durch den Kontext, in dem sie entstanden sind. Und auf die Gefahr hin, sie jetzt unendlich zu langweilen, möchte ich Ihnen doch noch einmal die grandiose Definition vorlesen, die Immanuel Kant 1784 in dieser Streitschrift »Was ist Aufklärung?« zur Aufklärung gegeben hat. Darf ich das, Herr Wilhelm?
Ja, bitte.
Okay. Also Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Das war 1784 nicht nur ein Wahlspruch, sondern es war eine Kampfansage an die zwei starken Mächte des 18. Jahrhunderts, der Vormoderne, die sozusagen autoritativ vorgaben, was Menschen zu denken und wie sie zu handeln hatten. Einerseits die Kirche, die gewissermaßen ewige Wahrheiten als Glaubensdogma vertrat, andererseits der absolutistische Polizeistaat, der seinen Untertanen von Bürgern, sprach man damals ja noch nicht, ganz klare Vorgaben machte, wohlmeinende Vorschriften, wie sie zu leben hätten. Der Appell ans Selbstdenken und ans Selbsthandeln formulierte demgegenüber eine geradezu einen revolutionären Anspruch. Und die Frage ist natürlich, ob er heute, 230 Jahre nach Kant, noch zeitgemäß ist, ob er das Lebensgefühl, die Bedürfnisse von uns allen und vielleicht nicht nur von uns allen, die wir hier zusammentreffen, sondern von Menschen auch in anderen Weltgegenden trifft. Haben wir heute den Mut, und darum geht es ja, es geht um die Entschließung und den Mut und den Willen, nicht nur die Fähigkeit, für uns selber zu denken und zu handeln. Und was kann das praktisch und konkret heißen? Aufklärung und Freiheit sind eng verbunden im Begriff der Emanzipation. Und ursprünglich sollte unsere Veranstaltung auch heißen, nicht selbstbestimmt handeln, sondern emanzipiert leben. Deshalb habe ich den Begriff der Emanzipation ja auch nochmal herausgesucht. Ursprünglich ein Rechtsbegriff, der aus der römischen Tradition die Freilassung von Sklaven aus der Hand sozusagen ihrer Besitzer meinte, wurde er seit dem Aufklärungszeitalter zum Kampf- und Richtungsbegriff sozialer Bewegungen. Der Sklaven, der Juden, der Arbeiter, der Kolonisierten, der Katholiken in Großbritannien und last but not least natürlich der Frauen. Alle diese Bewegungen, kann man wohl sagen, haben ihre Ziele mehr oder weniger erreicht. Noch nicht flächendeckend, aber diesmal in diesem Lande. Der Begriff, das finde ich sehr interessant, ist heute eher verpönt. Man benutzt ihn eigentlich kaum noch. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum man ihn aus dem Titel dieser Veranstaltung wieder rausgenommen hat und stattdessen diesen Begriff der Selbstbestimmung gewählt hat. Kann man ja mal drüber nachdenken. Schon in den Auseinandersetzungen übrigens mit dem Feminismus der 70er Jahre, damals, manche von Ihnen mögen sich erinnern, hieß es dann auch immer die Rede von Emanzen, hat er eher einen etwas pejorativen Klang angenommen. Heißt das letztendlich, dass es heute nichts mehr gibt, von dem wir uns emanzipieren oder zu dem hin wir uns emanzipieren müssen? Leben wir in völliger Freiheit und Selbstbestimmung oder genießen wir zumindest ein Maß von Freiheit, das weitergehende Emanzipationsanstrengungen und dann, wie gesagt, von was überflüssig macht? Kritisch gefragt, damit bin ich bei meinem dritten Punkt, gibt es nicht auch eine Angst vor Freiheit, eine Angst vor Selbstbestimmung? Halten wir Freiheit überhaupt aus? Schon zu Kants Zeiten gab es natürlich eine Menge von philosophischen, theologischen, politischen Widersachern, die argumentierten, dass dieser unglaubliche Freiheitsanspruch, den Kant formulierte, letztendlich vollkommen an den Bedürfnissen der Menschen vorbeiginge, dass Freiheit auch Bürde, auch Last und Leiden sein kann. Liberale Befürworter dieses Kantschen Imperativs haben das dann zur Seite gewischt und gesagt, naja, das sind die alten Paternalisten, die wollen sozusagen für die anderen weiterhin denken. Aber Konservative blieben sozusagen dabei, dass es auch einen Schutz des Menschen vor dem sich verirren und sich verlieren in einem unendlichen Universum der Möglichkeiten, der Wahlmöglichkeiten in einem autonomen Lebensentwurf geben müsse. Sich auf Freiheit einlassen heißt schließlich vor allem auch Kontingenz aushalten. Und mit dem Risiko leben, dass sich aus meinen freien Entscheidungen unabsehbare Folgen ergeben. Wenn ich meine eigene Freiheit verteidige, muss ich auch logischerweise, das ist der berühmte Satz von Rosa Luxemburg, auch die Freiheit anderer verteidigen. Die Freiheit der anderen aber impliziert, dass diese sich immer auch ganz anders verhalten, als ich es mir eigentlich wünsche. Wie geht man mit dieser radikalen Kontingenzerfahrung und auch Kontingenzerwartung eigentlich um? Das war die dritte Frage. Die vierte Überlegung, im Prinzip auch eine Antwort auf diese dritte Frage, ist Bindung. Die Moderne eröffnet Menschen nicht nur Freiheitschancen, sondern auch Bindungsoptionen. Und zwar in dem Begriff der Option steht bereits drin, ich kann diese Bindung zum großen Teil selber wählen. Ich gehe sie in der Regel freiwillig an. Anders als in der Vormoderne, in der mir diese Bindungen vorgeschrieben gewesen sind. Jede moderne Institution, und das geht von der Familie bis zur Sozialversicherung, von der Schule bis zum Militär, jede Institution wartet mit Regeln auf, an die sich die Mitglieder halten müssen, um jene Kontingenz, der andere kann sich auch ganz anders verhalten, einzudämmen. Alle Institutionen üben folglich einen Konformitätsdruck aus. Auch soziale Gruppen, Klassen, Schichten bis hin zu ganzen Gesellschaften legen Wert auf Konformität und fordern sie ein durch Rituale der Inklusion, aber auch natürlich der Exklusion. Diese Rituale und Regeln werden von manchen und in manchen Zeiten als Zwang und Bevormundung empfangen. Die 68er zum Beispiel markierten eine Generation, die sich davon zu emanzipieren suchte, indem sie etwa neue Institutionen gründete, die Kinderläden damals zum Beispiel, und sich von alten Ritualen, also der klassischen Hochzeit, unter anderem verabschiedeten. Aber auch die neue, angeblich so freie und selbstbestimmte Moral wartete, und das hat man sehr schnell gemerkt, mit neuen Zwängen auf. Wer sich ihren Erwartungen entzog, war out. Für die Rolle des Außenseiters nun aber, und das ist eine, denke ich, ganz, ganz wichtige Position in der modernen Gesellschaft, die allerdings, mir scheint es, zunehmend weniger Menschen einnehmen wollen, für die Rolle des Außenseiters scheinen sich immer nur sehr wenige zu erwärmen. Gerade Jugendliche zeigen oft ein großes Bedürfnis nach Anerkennung in ihrer Peer Group, die ihrerseits einen enormen Konformitätsdruck ausübt. Man muss in einer bestimmten Weise gekleidet sein, man muss sich auf eine bestimmte Weise verhalten, man muss einen bestimmten Sprachstil pflegen. Das ist alles sehr, sehr, sehr determiniert. Und auch die neuen sozialen Medien, also Facebook und Twitter, die vor allem, aber nicht nur von jungen Leuten, kennen ja unsere Kanzlerin, genutzt werden, statuieren neue Regeln. Regeln der Coolness, des Sich-Positionierens, der Selbstanpreisung. Soll man sich ihnen entziehen, um emanzipiert leben und selbstbestimmt handeln zu können? Welche Aufklärung wäre dafür nötig? Damit ja. bin ich fertig.
Danke sehr, Frau Fürth. Ich übergebe das Wort an Herrn Rosa.
Ja, vielen Dank. Ja, Sie hatten gesagt, oder Sie hatten angefangen, dass Sie ganz brav sind und sich an die Vorgaben halten. Ich bin meistens ganz unbrav und deshalb will ich jetzt eigentlich meine vorgesehenen Thesen gerne über den Haufen schmeißen und gleich versuchen, da ein bisschen auch darauf zu reagieren, damit wir auch ins Gespräch kommen. Und wir haben gerade bei Herrn Kaube unten gehört, dass es keinen Sinn macht, wenn man einander zustimmt, sondern man muss sich streiten, sonst wird es keine Meldung für die Medien und vielleicht auch für die Zuschauer langweilig. Deshalb will ich vielleicht gerne das gerade einfach auch aufgreifen. Ich teile mit Ihnen völlig den Ausgangspunkt, dass Aufklärung heißt, nach Selbstbestimmung zu streben, eine bestimmte Vorstellung von Freiheit oder Emanzipation. Ich glaube, es gibt wirklich so etwas wie ein Grundversprechen der Moderne, wie es sich insbesondere zum 18. Jahrhundert hin herausbildet und vor der Aufklärung formuliert wurde. Und das ist der Traum, ich glaube schon, dass es ein Traum ist, der Traum der Moderne, der uns bis heute natürlich bewegt, dass wir in die Lage kommen sollen und dürfen, nach eigenem Gutdünken, klingt ein bisschen zu willkürlich, aber so zu leben, wie es uns nach unseren eigenen Maßstäben und nach bester Vernunft richtig erscheint. Und auch, dass wir so sein dürfen, wie wir sind und dass wir das entfalten können, was in uns angelegt ist und dass uns daran keine Zwänge hindern sollen. Also nicht eine traditionelle Form von Kirche oder ein König und übrigens auch nicht mal die Natur, weil natürlich die Moderne, das technisch-wissenschaftliche Vorgehen der Moderne ganz stark darauf abzielt, uns nicht von der Natur limitieren zu lassen. Ja, wenn wir noch weiter lesen wollen, dann machen wir das Licht an, auch wenn es draußen dunkel ist, und wenn wir es warm haben wollen, drehen wir die Heizung an. Ich finde, solche Sachen sind schon wichtig, weil das heißt, selbstbestimmt leben heißt, selber zu bestimmen in vielerlei Hinsichten, wie wir sein wollen und wie wir tun wollen. Also da glaube ich, sind wir weitgehend einig, aber wir sind uns nicht einig in der Frage, wodurch das möglicherweise heute bedroht wird, weil Sie haben ein paar Punkte genannt, dass es vielleicht nicht immer dass es vielleicht auch gar nicht immer angenehm sei, frei zu sein, dass es mit Ängsten einhergeht, mit Kontingenzsteigerung. Aber ich glaube, dass in dieser modernen Gesellschaft, in unserer heutigen Gesellschaft, sich etwas entwickelt, was unsere Selbstbestimmungsmöglichkeiten untergräbt. Dass wir einer neuen Form von Zwängen unterliegen, die sich in gewisser Weise hinter unserem Rücken herausbilden, aber dazu führen, dass dieser, also ich würde wirklich provokativ und vorsätzlich sagen, dieser Traum der Moderne verraten wird, dass das Versprechen der Moderne gebrochen wird und dass wir es vielleicht nicht rechtzeitig merken, woran es liegt. Dazu müsste ich ganz klein bisschen ausholen, wie meine Analyse moderner Gesellschaften ist. Also ich glaube, der Weg zu dieser Selbstbestimmung hängt natürlich auch zusammen mit der Entwicklung moderner Wissenschaft, moderner Wirtschaft, auch mit der Politik. Demokratie ist die kollektive Form der Selbstbestimmung. Aber die Idee ist, dass wissenschaftlicher Fortschritt, technische Entwicklungen und vor allen Dingen wirtschaftliche Effizienz uns Ressourcen schaffen, die Möglichkeiten, dann endlich frei selbstbestimmt zu leben. Deshalb glaube ich, dass im 18. Jahrhundert, als sich sozusagen Gesellschaft in Bewegung setzte, als Wirtschaft zu wachsen begann, Kapitalismus sich durchsetzte, als ungeheure Beschleunigungsprozesse einsetzte, als die Wissenschaft jede Menge Innovationen erzeugte, dass diese Idee, selbstbestimmt leben, frei zu werden von Zwängen aller Art und zu wachsen, zu beschleunigen, Innovationen hervorzubringen, in die gleiche Richtung zeigten. Das Problem besteht jetzt meiner Ansicht nach darin, dass im Laufe der Zeit moderne Gesellschaften in ihren Institutionen, in ihren Strukturen sich umgestellt haben auf das Prinzip, was wir in Jena dynamische Stabilisierung nennen. Das heißt, wir können unsere heutige Form, die Struktur dieser Gesellschaft nur erhalten, wenn wir wachsen, beschleunigen und innovieren. Man sieht das besonders gut an der Wirtschaft, kann man in Griechenland studieren. Wenn die Wirtschaft nicht wächst oder gar schrumpft, dann verlieren wir Arbeitsplätze, dann machen Firmen zu, dann steigen die Sozialausgaben, dann sinken die Steuereinnahmen, dann kommt es zu einer Staatsschuldenkrise, die überall hin auswirkt. Dann wird das politische System delegitimiert, weil die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, das ist doch nicht das, was das Versprechen der Moderne war. Das heißt, wir müssen ununterbrochen wachsen, wir müssen beschleunigen, wir müssen Innovationen hervorbringen, damit wir die Struktur dieser Gesellschaft erhalten können. Für Individuen heißt das, sie müssen jedes Jahr ein bisschen härter kämpfen, ein bisschen schneller sein, ein bisschen mehr produzieren. In der Wirtschaft ist ziemlich klar, mehr produzieren, mehr konsumieren, weil sonst auch ihr eigener Status quo nicht erhalten bleibt. Wenn Sie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befragen, dann hören Sie immer wieder, auch zum Beispiel in der Automobilindustrie, genau diesen Spruch. Also es gibt zwei Dinge weltweit eigentlich, in allen sogenannten modernen oder entwickelten Gesellschaften, dass die Menschen sagen, sie haben das Gefühl, sie müssen jedes Jahr ein bisschen schneller laufen, um so zu bleiben zu können, wie sie sind, um ihre Position oder ihren Platz zu halten. Und das andere Problem ist, dass, oder die logische Konsequenz davon ist, zum Beispiel mein Kollege Dörre hat in Jena eine Daimler-Benz-Betriebsbefragung gemacht und der war ziemlich erstaunt, dass die Arbeiter sich nicht so bitter darüber beschwert haben, dass sie zu wenig verdienen im Vergleich zu den Managern oder so, sondern dass sie gesagt haben, dass es nie genug ist, macht uns krank. Egal wie effizient, wie schnell, wie gut wir in dem Jahr sind, im nächsten Jahr müssen wir noch ein bisschen effizienter, schneller und gut besser sein, ja, mit noch weniger Leuten die gleiche Leistung machen. Und das predigen uns ja auch Politikerinnen und Politiker ununterbrochen und Wirtschaftsmenschen sowieso und auch Ökonomen. Wir müssen alles tun, um Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder einfach nur sie zu sichern, um Innovationskraft zu steigern. Also Status Quo-Erhaltung durch Steigerung ist ein riesiges Problem und der Mechanismus, mit dem man den übersetzt in unsere Lebensorientierung, sind Wettbewerbsprinzipien. Und jetzt ist schon ein logisches Prinzip. Wenn das stimmt, diese Gesellschaft kann sich nur dynamisch stabilisieren durch Wachstum, Beschleunigung und Innovationsverdichtung, Steigerung von Innovationsleistung, den Status quo zu erhalten, dann wird es logischerweise immer schwerer, weil je schneller ein Gebilde sich schon dreht, umso mehr Energie brauche ich, das noch weiter zu drehen. Und das führt zu den Krisen, die wir heute beobachten können. Erstens braucht man nicht ökologische Energie, man braucht physische Energie, kohlenstoffbasierte zum Beispiel Öl und andere Dinge, um die materielle Dynamik in Gang zu halten. Es führt zu Ökokrisen, die Geschwindigkeiten der ökologischen Systeme sind überlastet. Die Rohstoffe wachsen nicht schnell genug nach. Es ist ja nicht ein Problem, dass wir den Wald abholzen oder die Ozeane, dass wir fischen, sondern wenn wir es halt zu schnell tun, um nachzuwachsen, dann ist ein Problem. Es gibt auch ein Problem mit der menschlichen Psyche, kann man im Burnout-Sektor diskutieren. Kann man sagen, ist ja nur eine Modediagnose. Ich meine, das wird manchmal gesagt, ich glaube, dass es falsch ist und inzwischen reagieren alle, die mit Arbeitsgesundheit und sowas zu tun haben, hochsensibel auf dieses Thema. Die WHO sagt, das ist die vermutlich wichtigste und schwerwiegendste Volkskrankheit, die da auf uns zukommt. Aber selbst wenn es nur ein Diagnoseartefakt wäre, ist doch die spannende Frage, wieso reagieren eigentlich Bürgerinnen und Bürger auf jeden, der in seine Zeitschrift oder seine Zeitung oder seine Radiosendung Burnout schreibt, so, dass sie, also es gibt diesen Spruch, wenn eine Zeitung oder eine Zeitschrift Auflageprobleme hat, muss sie nur Burnout vorne draufschreiben, dann steigt der Absatz um 20% mit diesem Exemplar. Und selbst wenn es jetzt also ein Medienhype ist, ist doch die Frage, warum? Was haben denn Bürgerinnen und Bürger für ein Gefühl? Und Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, dass es übrigens zum ersten Mal seit ungefähr 200 Jahren, abgesehen von kleinen Dellen und spezifischen Situationen, flächendeckend in den entwickelten Ländern, sagen Eltern nicht mehr, sie leben dafür, sie hoffen, sie glauben, dass ihre Kinder es einmal besser haben werden, sondern sie sagen, wir müssen alles nur Erdenkliche tun, damit es den Kindern nicht schlechter geht. Und das führt zu meiner Diagnose, wir laufen nicht mehr auf einen Horizont zu, auf diesen Verheißungshorizont des selbstbestimmten Lebens, sondern wir laufen vor dem Abgrund weg, der hinter uns herkommt, in Form von Ökokrisen, Burnout-Krisen, auch Demokratiekrise. Die Demokratiekrise ruht meiner Ansicht nach daher, dass Politik nicht mehr das ist, was unser Leben gestaltet. Also was Betrug, sondern dass sie hinterherhechelt den wirtschaftlichen Erfordernissen, Eurokrise und anderen Dingen. Ich habe noch eine Spezialthese dazu, dass Politik zu langsam ist für Wirtschaft, aber die muss ich jetzt gar nicht unbedingt entfalten. Was ich nur sagen will, ist, die Gestaltungspotenziale nehmen ab. Wir leben kein selbstbestimmtes Leben, sondern wir leben ein Leben, in dem wir das, was mal Selbstbestimmung war, den Wettbewerbsfähigkeit unterwerfen. Junge Leute sagen nicht mehr, super, wir sind so effizient, so wissenschaftlich arriviert, so wirtschaftlich erfolgreich, dass ich ein Lebensprojekt definieren kann und dann gucke, wo ich die Möglichkeiten herkriege. Ich meine, also ich arbeite sehr viel mit jungen Leuten schon, weil ich an der Uni bin, aber auch anderswo. Die fragen inzwischen andersrum. Wie muss ich denn mein Lebensprojekt definieren, damit ich ökonomisch erfolgreich bin, damit ich wettbewerbsfähig bleibe, damit ich es zu etwas bringe in dieser Gesellschaft? Und politisch machen wir das Gleiche. Die Frage ist, welche Stellhebel müssen wir ziehen, was müssen wir tun, damit wir wettbewerbsfähig, konkurrenzfähig bleiben und auch in Zukunft noch stabile Wachstumsraten erzielen. Also meine These ist, wir unterwerfen das, was einmal die Idee eines selbstbestimmten Lebens war. Die kritische Theorie schreibt immer von Pazifizierung der Existenz, dass der Kampf um das Überleben so überwunden wird, dass wir nicht mehr Angst haben müssen vor dem sozialen oder ökonomischen Tod, sondern dass wir die Knappheit und den Mangel so weit überwinden, dass wir tatsächlich nach religiösen, nach kulturellen, nach ästhetischen Formen uns selbst bestimmen können. Aber in dieser Gesellschaft wird jeder Diskurs der Frage unterstellt, was ist denn effizient, was ist wirtschaftlich erfolgreich.
Sie haben beide jetzt Entwicklungen benannt. Sie haben beide jetzt Entwicklungen benannt, die den Traum der Moderne in Richtung auf einen Albtraum gehen zu lassen drohen. Und die Utopie der Aufklärung könnte zur Metopie werden. Was hat denn Aufklärung nun eigentlich für eine Chance, um diesen fatalen Entwicklungen, die Sie da skizziert haben, entgegenzuwirken, wenn wir Aufklärung als einen permanenten Kulturprozess betrachten?
Sie schauen mich an, Herr Wilhelm, und mich kneift es auch, im Rahmen dieser Kontroverse weiterzumachen, Herr Rosa. Und ich werde sicherlich manche Dinge auch so zuspitzen, wie ich sie im Weingespräch nicht sagen würde. Aber jetzt, um es ein bisschen lebendiger zu haben, möchte ich die Gegenposition einnehmen und sagen, Aufklärung hilft sehr, vor allen Dingen historische Aufklärung, um diese, wie soll man sagen, den Alarmismus ihrer Bestandsaufnahme, ihrer Diagnose zu entschärfen. Über Beschleunigung, ihr großes Thema, das Buch fand ich fantastisch, hat man schon im 18. Jahrhundert geklagt. Ja, also das ist ein in dem Moment, in dem es sich so ein bisschen schneller zu drehen begann, haben Leute gesagt, uns wird schwindelig. Und die konnten sich nicht vorstellen, wie schwindelig es dann eigentlich, wenn man sozusagen das exponentiell weiter hätte treiben können, den heutigen Zeitgenossen sein könnte. Also damals war schon große Unruhe, großes Unbehagen laut geworden, also 18. Jahrhundert.
Goethe, die Velozität.
Ja, genau. Mhm. Diese interessanten Studien über Umfragen unter Arbeitern im Betrieb, wie Sie sagen, sich darüber klagen, dass sie zu schlecht bezahlt sind, sondern dass sie eigentlich mit dem Ziel, das ihnen gesetzt wird, nämlich ein immer schneller, immer mehr, immer weiter, nicht mehr zurechtbekommen und dafür auch in dem Sinne keine Anerkennung gewinnen. Ich habe gerade mit großem Gewinn eine von mir betreute Doktorarbeit gelesen, in der diese Klagen seit dem späten 19. Jahrhundert und auch die Antworten auf diese Klagen seitens der Arbeitspsychologie, seitens der Personalentwicklung von Unternehmen sehr, sehr genau analysiert worden sind. Und man kann sagen, auch das hat einen langen Bart. Bereits in den 1880er Jahren haben Arbeiter darüber geklagt. Am Anfang war es Monotonie, dann war es das, was wir heute Burnout nennen, die Fatigue, also die Arbeitsmüdigkeit, dieses eigentlich sich überhaupt nicht mehr selber motivieren können. Dann war es die Fließbandarbeit, die Arbeit sozusagen zerhackt hat und so eine ganzheitliche Vision von Arbeit. Ich weiß, ich sehe sozusagen ein Werkstück oder ein Produkt von Anfang bis zum Ende und nehme sozusagen Teil daran, wie es gefertigt wird oder bin selber derjenige, der es fertigt, vom Rohzustand bis zum Endzustand. Das ist sozusagen 20er Jahre pur. Heute würden wir sagen, Human Resources Abteilungen der Unternehmen haben darauf immer wieder, also mit wachsender psychologischer Rückendeckung, haben darauf immer wieder Antworten zu finden versucht. Manche erfolgreicher, andere wirklich nur noch auf der Ebene von Smalltalk. Sozusagen, man findet wieder mal eine schöne Blase, man findet ein schönes Wort, ein schönes Konzept, was man den Arbeitern oder den Meistern, den Vorarbeitern dann vorsagt, damit sie die Arbeiter sozusagen beruhigen können und ihnen ein neues Ziel sozusagen für ihre eigene Arbeit, eine neue Motivation selber geben können. Aber insgesamt gesehen zeigt sich, wenn man sich diese langen Entwicklungen anschaut, erstens, dass kann sagen, nichts Neues unter der Sonne. Also das, was heute sozusagen als dramatische Innovation, als grandiose und auch neue Überforderung angesichts der neuen globalen Herausforderungen, der neuen Wachstumsimperative gilt, wirklich wir bereits eine lange Tradition haben. Und dass diese Tradition uns lehrt, das ist wiederum die historische Aufklärung, nicht nur, dass man immer schon geklagt hat, sondern auch, dass man gelernt hat, dass das, was mir in ihrem Vortrag oder in Ihren Thesen eigentlich als ein zu statisches Modell des Menschen erscheint, dass Menschsein etwas extrem, also die Psychologen und Neurowissenschaftler sagen jetzt, plastisches ist. Also etwas ist, was enorm anpassungsfähig ist, was aber nicht nur anpassungsfähig ist, sondern auch entwicklungsfähig ist. Und das ist wiederum eine alte aufklärerische Denkweise des 18. Jahrhunderts. Sie haben es vorhin letztendlich selber gesagt, der Mensch hat Anlagen, das würden wir heute vielleicht nicht mehr so sagen, aber bestimmte Talente, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Möglichkeiten. Ja, sozusagen, er ist ein Potenzial ist. Und diese Möglichkeiten soll jeder Mensch für sich selber durch natürlich Anregungen und zum Teil auch Herausforderungen von außen, durch Institutionen, durch Arbeitswelt, durch alle anderen Institutionen ja auch, soll er in sich selber perfektionieren oder entwickeln, einfach entwickeln. Und was die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen angeht, sehr viel optimistischer. Gerade aufgrund der langen, vor allen Dingen des langen 20. Jahrhunderts und der Entwicklung im langen 20. Jahrhundert bin ich sehr viel optimistischer. Das heißt nicht, dass man irgendwie sagen muss, naja, also das ist alles nur übertrieben und diese ganzen Diagnosen, die Sie angestellt haben oder die wir auch jeden Tag in der Zeitung lesen können über Burnout-Phänomene, das ist irgendwie, das ist ein Hirngespinst und das ist eine bestimmte Sprachregelung und man soll jetzt mal weiterdenken. Das, so radikal wäre ich nicht. Aber ich würde ganz viel Dramatik aus dieser Zeitdiagnose nehmen und mit ein bisschen mehr Gelassenheit nicht vom Abgrund der Krisen sprechen, in die wir demnächst alle hineinwanken, sozusagen rückwärts die Ökokrise, die Demokratiekrise und alles, weil diese Art von Dramatisierung und Angst, die damit ja auch dieser Alarmismus, der damit verbündet wird, ist kein guter Ratgeber. Ist kein guter Ratgeber. Ich finde, stößt man Leute eher in so eine atemlose, oh Gott, wo ist die nächste Rettung, wo ist der nächste Heiler, woran können wir wieder glauben, wie können wir unser Leben vollkommen ändern? Das sind, finde ich, sehr gefährliche Optionen, die aufgrund dieses Alarmismus auftauchen.
Herr Rose hat eine Gegenwartsbeschreibung gegeben. Sie haben in die Entwicklung der letzten 200 Jahre geschaut und man könnte diese beiden Positionen natürlich insofern zusammenbringen, als hier vielleicht tatsächlich auch wellenmäßige Veränderungen vorliegen. Herr Rosa sprach vom Obskurantismus, der gegenwärtig blüht. Am Ende des 19. Jahrhunderts gab es Vergleichbares. Pessimismus und Fortschrittsängste wechseln mit Fortschrittsgläubigkeit. Ist das vielleicht die verbindende Analyse?
Nein.
Nicht? Gut,
Sie haben das Wort. Ich würde Frau Frewer durchaus recht geben, dass ich komme gleich noch auf die Wellen. Natürlich ist das nicht neu. Also ich meine, das steht aber, also ich meine, das habe ich immer gesagt, so habe ich sogar angefangen. Das ist eine Umstellung oder ein Prinzip dynamischer Stabilisierung, das sich mindestens seit dem 18. Jahrhundert entwickelt. Und da kommen tatsächlich auch Wellen ins Spiel, dass es dann immer mal wieder sozusagen Empörungswellen oder einfach Wahrnehmungswellen gab. Es gibt so ein Wechselspiel, da gibt es Formen oder Wellen technischer Beschleunigung, zum Beispiel um 19. Jahrhundert herum, von 1880 bis 1920, haben wir natürlich mit gewaltigen Veränderungen der Lebenswelt zu tun, durch Elektrifizierung, durch Straßenbahn, Eisenbahn und so ein Zeug, Glühbirnen. Und da haben wir auch tatsächlich die begleitenden Diskurse, sowas wie Neurasthenie-Diskurs oder so, also die so ähnlich sind wie der Burnout-Diskurs. Insofern würde ich sagen, ja, da gibt es sowas wie Wellen. Bloß glaube ich eben nicht, dass es nicht so eine Welle ist, die kommt und geht, sondern dass wir es insgesamt mit einer Steigerungswelle zu tun haben. Die Geschwindigkeiten werden höher. Bei den technischen Geschwindigkeiten kann man es schlechterdings nicht leugnen, das ist immer mal wieder versucht worden. Aber dass wir Kommunikationsgeschwindigkeiten, Produktionsgeschwindigkeiten, Transportgeschwindigkeiten systematisch beschleunigt haben, ist mir meiner Ansicht nach schlechterdings nicht zu leugnen. Selbst wenn mir dann irgendjemand mit Spitzengeschwindigkeiten kommt, die irgendwann mal irgendwo schon übertroffen wurden vor 100 Jahren, das ist nicht die Frage. Die Frage ist sozusagen, wie viele Menschen mit welchen Geschwindigkeiten und auch wie viele Güter zu einem Zeitpunkt in Bewegung sind. Und da sieht man, dass Moderne eine Geschichte fast permanenter Beschleunigung ist. Ich behaupte erstmal, wobei es schwieriger ist in einer anderen Dimension, man sieht auch, dass die Veränderungsgeschwindigkeiten, in denen wir uns umorientieren müssen, steigern und das Lebenstempo, der Versuch, möglichst viele Handlungsepisoden in einen Zeitraum, zum Beispiel in einen Tag zu bringen. Ich glaube, da haben wir es mit relativ kontinuierlichen, von mir aus wellenförmigen, aber eben dann spiralförmigen oder jedenfalls steigerungsförmigen Bewegungen zu tun. Und natürlich kann man sagen, ach ja, wir haben uns bisher immer daran angepasst, wir werden uns auch in Zukunft nochmal daran anpassen. Aber Frau Frevert, das ist genau das, was ich meine. Dass wir uns an eine Entwicklung anpassen, die wir selber in Gang gesetzt haben, ist nicht Selbstbestimmung. Also weil, natürlich kann ich sagen, der Mensch wird auch in Zukunft steigerungsförmig sein. Ehrlich gesagt, wir sind dabei, das auszutesten. Fast die ganzen transhumanistischen Programme schwärmen von der Idee und übrigens, und ich meine, es ist ja wirklich so, die Pharmakologie, man muss sich nur mal den Drogengebrauch angucken. Ja, von mir aus, eigentlich kann man das 200 Jahre lang machen. Im Moment sind alle Drogen, die zum Beispiel auf Bewusstseinserweiterung oder auf alle möglichen, also sozusagen alternativen Bewusstseinsformen oder Lebensformen zielen im Rückgang, außer Leistungsdrogen, Amphetamin, Speed, lauter so ein Zeugs. Wir versuchen uns morgens schneller hochzufahren, da gibt es inzwischen sogar schon Pillen, die man nehmen kann, damit man schneller fit ist. Dann versuchen wir tagsüber die Konzentration aufrechtzuerhalten und abends kommt dann die Schlaftablette, um wieder runterzufahren. Das können wir alles machen. Wir können auch Gedächtnisleistungen an Computer auslagern oder so etwas und da kann man sagen, naja, so dramatisch kommt es vielleicht nicht, außerdem machen wir es schon lange. Ist alles richtig, aber ich finde, die Frage ist nicht, wie lange sind wir noch anpassungsfähig, sondern die Frage ist, kann es sein, das ist meine einfache Gegenfrage, kann es sein, dass sozusagen diese Abhängigkeit vom Erzielen immer weiterer Steigerungsraten Freiheitsspielräume kassiert, zum Beispiel im Blick auf politische Gestaltung von Gesellschaft?
Erstmal, auch ich stimme Ihnen zu. Die Geschwindigkeiten werden in der Tat größer. Und ich habe gestern Abend, vielleicht manche von Ihnen auch, wieder mal einen Sonntagabend-Tatort gesehen, diesmal von Dominik Graf. Am Tag vorher hatte ich den Film seiner Frau gesehen, Exit Marrakesch, langsam bei Dominik Graf, zack, 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 schnelle Schnitte. Ich wusste sofort, warum meine Eltern seit mehreren Jahren die sind jetzt Mitte 80, keine Tatorte mehr gucken, weil sie diese Art von Schnelligkeit der Handlungsepisoden und der Schnitte einfach massiv überfordert. Und ich kann mir vorstellen, wenn diese Geschwindigkeit bei diesen avancierteren Regisseuren, die ja hoch gehypt werden, als sehr innovativ und gut, wenn das so weitergeht, dann werde ich in 20 Jahren auch keinen Tatort mehr gucken. Ja, dann gucke ich mir dann aber Exit Marrakesch an. Die Möglichkeiten habe ich immer noch. Also ich kann ausschalten, ich kann in der Weise immer noch, ja genau, nee, das geht nicht, das geht dann auch nicht mehr. Also es muss schon, und das ist, also man greift ja nicht auf Konserven dann zurück, also Hans-Jörg Felmi kann ich auch nicht mehr ertragen, aber man greift auf etwas zurück, was zu der gleichen Zeit passiert, was aber trotzdem sich diesem Dispositiv oder dieser Anforderung entzieht. Und das gibt es eben auch noch. Es gibt, klar, Sie haben recht mit dieser, und das sind auch nicht nur, das sind nicht nur Nischenprodukte. Also ja, das Delphi Filmtheater, eines der schönsten hier in Berlin, mit bestimmt über 1000 Leuten Fassungskraft, war rappeldickel voll am Samstagabend für diesen Caroline Link-Film.
Ja, weil es die Entschleunigungssehnsucht zum Ausdruck bringt. Das ändert aber doch nichts an der Gesamtlogik gesellschaftlicher Veränderung.
Nein, aber die Entschleunigungslogik wird bedient durch Produkte, durch künstlerische Produkte in unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt stromlinienförmig alle in die gleiche Richtung, wie Lemminge in die gleiche Richtung marschieren müssen. Sondern wir müssen auch nicht alle diese Pillen schlucken und Personal Enhancement machen. Sie haben recht, es gibt eine zunehmende, und das sehe ich auch mit großer Vorsicht und Abwehr, es gibt einen zunehmenden Normierungsdruck, der auf allen Ebenen, das fängt an mit der Familiengröße, das fängt an mit der Familienform, das fängt an mit der Frage, kann ich mir eigentlich ein behindertes Kind leisten oder muss ich eigentlich jetzt demnächst nur noch perfekte Kinder aus der, also ne, mit blonden Designer. Haaren und blauen Augen aus der Designergeschichte haben? Zugleich, also es gibt diesen Druck. Und in dem Moment, in dem etwas möglich ist, also diese Perfektionierung möglich ist, gibt es implizit einen Druck, sich diese Möglichkeiten der Perfektionierung auch zu eigen zu machen. Aber es gibt in demokratischen Gesellschaften, und eine solche sind wir, immer noch die Möglichkeit und nicht für Nischen und nicht für irgendwelche Aussteiger in wirklich marginalsten Sinne, sich dem nicht grundsätzlich zu verweigern, aber andere Optionen selber wahrzunehmen. Und es gibt genügend Kräfte in dieser Gesellschaft, die diese anderen Optionen, zum Beispiel Stichwort behindertes Kind, stützen. Also da bin ich viel optimistischer als Sie. Wir werden nicht zu dieser sagen, uniformen Gesellschaft, sozusagen Charlie Chaplin auf 2020 oder 2030 hochgehypt. Einen anderen Punkt möchte ich doch noch nennen. Wir reden jetzt immer sehr stark über unser eigenes Land, über unsere eigene Gesellschaft, ist ja auch wichtig. Aber was uns doch die letzten, eigentlich auch das nicht die letzten Jahre, sondern das 20. Jahrhundert insgesamt gezeigt hat, ist, dass wir hier Teil eines globalen Zusammenhangs sind. Und ich muss jetzt gestehen, ich war auch schon mal in China, nur einen Tag lang. Aber was mich sehr beeindruckt hat, war zu sehen, wie stolz die Leute, mit denen ich gesprochen habe, das waren überwiegend Akademiker, wie stolz diese Leute waren, dass sie innerhalb von einem Mensch oder einer Generation, also 30 Jahren, etwas geschafft haben, was sie selber sich nicht zugetraut haben, was ihnen andere nicht zugetraut haben und wie wenig sie bereit sind, aus nachvollziehbaren Gründen von diesem Stolz abzuweichen und gleich schon Selbstkritik zu üben und sagen, wir haben eine zu hohe CO2-Emission, wir vernutzen unsere Landschaft, wir verschmutzen unsere Flüsse, deshalb scale down, wir hören auf in dieser Wachstumsspirale zu denken. Das kann man keinem Menschen in China in irgendeiner Weise plausibel machen. Ja? Also da wären wir wirklich die Letzten, die das 200 Jahre lang gemacht haben und jetzt kommen und sagen, aber ihr dürft nicht. Was bedeutet das aber für uns? Also ich finde schon, dass man da nicht ganz so naiv sein, also oder ich will nicht sagen naiv, aber dass sozusagen der Anspruch, vollkommen auszusteigen aus dieser Steigerungsspirale, wie Sie sie nennen, oder Wachstums, aus diesem Wachstumsimperativ, vollkommen auszusteigen und zu sagen, wir machen da nicht mehr mit, dass der sehr blauäugig ist. Ja, wir sollten an bestimmten Punkten uns umsteuern, zurücksteuern, uns auch bestimmte Bereiche, ich meine, Max Weber hat nicht zufällig von der Erotik und der Kunst gesprochen als den beiden Bereichen, in denen so etwas wie das Gehäuse der Hörigkeit, der Rationalität und der Rationalisierung durchbrochen werden kann. Er hat schon 1910 davon gesprochen, dass wir in dieser Gesellschaft von Zwängen leben, die uns letztendlich an dieser Selbstbestimmung ein Stück weit auch hindern. Aber es gibt Bereiche, und das sind keine Nischen, sondern das sind ganz wichtige Bereiche unseres Lebens, in denen wir diesen Zwängen mit mehr oder weniger Anstrengung, mit mehr oder weniger Mut, komme ich wieder auf meinen alten Kant zurück, auch entgehen können.
Also erstens fand ich sehr bemerkenswert, dass ich finde, dass Sie jetzt eine relativ atemberaubende Wolte vollzogen haben, weil zuerst klang es so, als sei es bestimmt eigentlich gar kein Problem. Oder
ja, das war
kein
gravierendes. Das war ja das,
und jetzt sagen Sie, aber wir können ja nicht aussteigen.
Das war das Advokat. Wir machen hier eine Schautanz.
Ja, natürlich. Ja, ich glaube, de facto werden die Unterschiede nicht so groß sein. Aber ich wollte nur sagen, es ist eine ganz andere Frage, ob wir aussteigen können und zu welchem Preis. Mhm. Und ich meine, selbst Max Weber hat vom stahlharten Gehäuse gesprochen und nicht ohne Grund. Und das ist das, was ich meine. Genau genommen mache ich nichts anderes, als das zu beschreiben, was Max Weber meinte, als er vom stahlharten Gehäuse
sprach. Ja, aber er sprach von Erotik und Kunst und vielleicht noch anderen Bereichen.
Ja, auch interessant, die Sache mit der Erotik und der Kunst, da würde ich ihm ja durchaus recht geben. Also genau genommen will ich eigentlich, in letzter Zeit habe ich gerade Marcuse wieder entdeckt, der sagt sinngemäß, wir brauchen eine andere Art von Weltverhältnis. Das Problem ist, dass dieses, und ich glaube, Wettbewerb ist natürlich ein entscheidendes Moment dadurch. Sie haben es ja auch sofort den Wettbewerb ins Spiel gebracht, weil die Chinesen uns dann ausstechen. Übrigens bin ich mir gar nicht so sicher, was die Chinesen und die Japaner und die Koreaner und so angeht. Die leiden massiv unter den, wie Sie es ja auch schon angedeutet haben, unter diesen, nicht nur unter den ökologischen Folgen, auch unter den psychischen. In Korea haben wir Risiko, Selbstmordraten. Die Lebenserwartung in Japan sinkt gerade bei den Führungskräften massiv. Man trifft da schneller auf Verständnis für diese Art von Problematik, als man vielleicht denkt. Aber jedenfalls, also Marcuse und natürlich auch Adorno und andere sagen, ja, das Problem besteht darin, dass wir auf Beherrschung, Berechnung von Welt abheben. Und ich glaube übrigens, das hängt mit dem aufklärerischen Selbstbestimmungsprogramm zusammen. Was diese modernen Menschen gemacht haben, ist, wir haben permanent versucht, Weltreichweite zu vergrößern, unsere Optionen zu steigern, unsere Beweglichkeit zu steigern, unsere Freiheitsspielräume zu vergrößern. Was überhaupt nicht per se schlecht ist, aber das ist ein prometheisches Beherrschungsprogramm. Und eigentlich gibt es da eine Art von Gegenprogramm. Marcuse scheut sich da nicht, den Begriff des Eros ins Spiel zu bringen, das eine ganz andere Form von Weltverhältnis beschreibt. Eines, was man sogar sagt, also Marcuse hat die Idee, dass man, wenn Sexualität nur genital abgeführt wird, sozusagen das Weltverhältnis als Ganzes prometheisch vereinseitigt wird. Und wenn man sich jetzt mal wirklich soziologisch Erotik, diese Sphäre anguckt, dann sieht man, inzwischen gibt es eine Reihe von Büchern, die mit guten Gründen vom postsexuellen Zeitalter schreiben. Die Attraktivität oder die Kraft der Erotik, uns aus diesem Steigerungswahn herauszuholen, und sei es auch nur vorübergehend, scheint massiv abzunehmen. Ja, also man könnte ganz banal sagen, Menschen haben viel weniger Interesse an Sexualität oder auch, also an Fortpflanzung einerseits, aber andererseits sogar an sexueller Begegnung. Und vieles davon hat sich inzwischen medialisiert vollzogen. Ja, das Internet ist eine riesige Pornowelt, und ich glaube, hochinteressant ist, mein neues Thema lautet Weltbeziehung. Wie nehmen wir auf Weltbezug? Und wir machen das ganz, ganz häufig über Bildschirme. Die spielen eine ganz, ganz große Rolle. Ich glaube, das vermindert die Qualität unserer Lebensführung. Und darauf will ich irgendwie hinaus. Ich glaube, es gibt gute Gründe dafür anzunehmen, dass vielleicht sogar Eros, und bei Kunst müssen wir nochmal eine Spezialdiskussion führen, genau diese Kraft verlieren, uns da herauszuholen, aus dem beherrschenden, prometheischen, auf Weltreichweitenvergrößerung zielenden Weltverhältnis herauszuholen. Und ich bin nicht so pessimistisch, dass wir Europäer da allein sind. Erstens will ich gar nicht auf ein Programm hinaus, das sagt, wir dürfen nie wachsen oder beschleunigen. Das wäre Quatsch. Wir haben in Jena ein Projekt, das heißt Postwachstumsgesellschaft, und das heißt nur, wir sollten nicht wachsen, beschleunigen und innovieren, um den Status quo zu erhalten. Natürlich müssten wir wachsen, beschleunigen, innovieren können, wenn wir den Status quo verändern müssen, weil es Hunger gibt oder sowas. Und dafür gibt es in Lateinamerika Verständnis bei der Bewegung für Buen Vivir. Dafür gibt es in Südeuropa Décroissance und solche Geschichten, große Anschlussfähigkeit. Und es gibt sogar in Asien inzwischen da auch übrigens kulturelle Traditionen. Deshalb glaube ich, wir sollten gar nicht so hoffnungslos uns dem stählernen Gehäuse unterwerfen.
Hoffnungslos wäre das falsche Wort. Also ganz vieles von dem, was wir hier diskutieren, läuft ja auf zwei Ebenen ab. Einmal sozusagen auf der systemischen Ebene, aber gleichzeitig, ich meine, was sind Systeme ohne Menschen? Das machen wir alles. Wir machen es und wir machen es mit. Die Frage ist, an welchen Punkten wir uns ein Stück weit ausklinken können oder gegensteuern können. Und natürlich hätte sich Max Weber nicht vorstellen können vor 100 Jahren, was aus dieser Kunst, dem Kunstgeschäft und dem Kunstbetrieb wird, was aus dem Erotikgeschäft und Betrieb wird. Nur ist es letztendlich immer noch unsere eigene Entscheidung, das so oder so zu gestalten in unserem individuellen Rahmen. Und da ist Aufklärung wichtig. Ich habe Ihnen das eben schon unter vier Augen gesagt. Als ich gerade mit der U-Bahn hierher kam, ist mir ein Plakat aufgefallen, was mir deshalb aufgefallen ist, weil es so untypisch war. Es war im Stil der 50er Jahre, also DDR-Plakate der 50er Jahre gehalten, hatte in der Mitte sozusagen einen runden Kreis mit den Strahlen der aufgehenden Sonne, klassisch Arbeiterbewegung, Ikonografie, dann in diesem Kreis noch eine junge Frau mit Kopftuch, also kein islamisches Kopftuch, sondern das typische Arbeiterkopftuch, der Landarbeiter, aber auch der Fabrikarbeiterin, rot gekleidet, diese Frau, hielt eine rote Fahne. Jetzt sind Sie gespannt, ne? Und auf dieser, oder hat jemand das Plakat schon gesehen, außer mir? Und auf dieser roten Fahne steht, erstmal über dem ganzen Plakat oder als Überschrift des Plakates steht unsere Freiheitsbewegung, so in so 50er-Jahre-Schrift, so ein bisschen antikisierend. Und dann auf der Fahne steht deine Freiheit, Doppelpunkt, 1,5 Stunden bis Leipzig. Und das Ganze ist eine Werbung für diese Busse, die jetzt zunehmend der Deutschen Bahn Konkurrenz machen und schneller und billiger und verlässlicher offenbar den Verkehr zwischen den Städten organisieren. Allerdings natürlich um einen enorm hohen Preis, nämlich einer weiteren Belastung der Umwelt, einer weiteren Belastung der Autobahnen, Staugeschichten und. Das heißt, diese individuelle Freiheit in 1,5 Stunden mit diesem Bus nach Leipzig zu fahren, die ich ja erstmal als total toll finde, ja klasse, kann ich mir wieder noch mehr Mobilität erlauben, hat gesellschaftliche Kosten, die wir letztendlich auch alle wieder selber tragen. Und auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, ja, und meinetwegen das neben, das weiß nicht, ob die BVG das erlauben würde, daneben ein anderes Plakat zu hängen, was genau diesen Zusammenhang zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlichem Zwang oder wie auch immer dann erleuchtet, aufklärt. Ja. Wer zum Beispiel, klingt vielleicht jetzt ein bisschen naiv, aber wäre eine aktive Investition in Aufklärung.
Also darauf können wir uns ja gerne einigen. Ich glaube, darauf können wir sogar alle drei einigen. Also ich will überhaupt nicht der Aufklärung, also die Frage, man kann Aufklärung in 1000 Varianten verstehen. Foucault hat eine sehr interessante eigene Definition, nach der es da um die Möglichkeit der Transgression, des Überschreitens geht. Aber ich glaube schon, dass ich eigentlich, also ich könnte mich dem blind verschreiben. Letzten Endes würde ich auch an der Aufklärung festhalten, in dem ähnlichen Sinne, wie Sie es sagen. Aber eine Aufklärung sozusagen, die deutlich macht, dass Selbstbestimmung im Sinne der Ressourcensteigerung ein gefährliches Programm ist oder ein falsches.
Halt, Entschuldigung, hier an dieser Stelle möchte ich mich nochmal kurz einmischen und nochmal ganz deutlich unterstreichen. Wenn Hartmut Rosa hier von dem falschen Programm der Ressourcensteigerung spricht, dann spricht er von unserem Wirtschaftssystem. Im Kern dieses Systems steht der Glaube an die Notwendigkeit, immer weiter wachsen zu müssen. Dieses Mantra möchte ich gern mit euch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen in einem Exkurs in unserem
Stichwort Wachstum.
Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom.
Der Mann, der das gesagt hat, war ein Ökonom. Allerdings ein Außenseiter seiner Zunft. Der US-Wirtschaftswissenschaftler Kenneth Boulding. Denn tatsächlich glauben offenbar alle ans Wachstum. Die Entwicklungs- und Schwellenländer wollen wachsen und, Glücksindex hin oder her, die Leistungsfähigkeit und Zufriedenheit einer Gesellschaft wird im BIP, dem Bruttoinlandsprodukt, gemessen. Es berechnet den Gesamtwert aller Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes hergestellt, zum Verbrauch bereitgestellt werden. Und, oh weh, wenn das BIP nicht wächst, dann ist der Standort in Gefahr, die Arbeitsplätze, das Wohl der Nation. Dieser Denkrichtung folgen fast alle deutschen Parteien. Wohlstand und Wachstum sind zentrale Begriffe in Parteiprogrammen und Reden. Im Dezember 2009 wurde vom Bundestag das Gesetz mit dem schönen Namen
Wachstumsbeschleunigungsgesetz
verabschiedet. Ex-Wirtschaftsminister Rainer Brüderle freute sich 2010 über
Wachstumswunder
und
Wachstum XL.
Die Sozialdemokratie wünscht sich
Wachstum
und schiebt nach,
dass ökologisch nachhaltig ist.
Die Grünen wünschen sich weltläufig und auf Englisch einen
New Green Deal.
Union, FDP, Sozialdemokraten und Grüne im Bundestag haben 2010 eine Enquete-Kommission zum Thema
Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, Wege zu nachhaltigem Wirtschaften und gesellschaftlichem Fortschritt in der sozialen Marktwirtschaft
eingesetzt. Ausschlaggebend mag der Schreck angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen sein und die damit verbundene Erkenntnis, dass wir nicht richtig wirtschaften, mit unseren Ressourcen nicht korrekt umgehen. Viel radikaler denken das einzelne Wirtschaftswissenschaftler. Schon vor mehr als 40 Jahren legte der
Club of Rome
seine Studie zur Zukunft der Weltwirtschaft vor. Der Titel:
Die Grenzen des Wachstums.
Der Bestseller unserer Tage zum Thema kommt aus England von Tim Jackson, einem Professor für nachhaltige Entwicklung. Er heißt
Wohlstand ohne Wachstum. Diese Botschaft ist zutiefst unbequem,
sagt er. Aber einleuchtend ist sie auch. Öl und Metalle werden knapp. Täglich sterben 100 Arten aus, werden 20.000 Hektar Ackerland zerstört und 50.000 Hektar Wald abgeholzt. In Bangladesch und China sterben Menschen, die unter grässlichsten Bedingungen unsere Konsumartikel herstellen. Das, was wir davon nicht mehr brauchen, schwimmt als riesiger Müllteppich in den Weltmeeren. Wir verbrauchen zu viel Umwelt, zu viele Ressourcen, wir schinden, ja töten Menschen. Dieser Einsicht verpflichtet, fühlt sich die Bewegung der
Décroissance,
der Wachstumsverweigerer, der Schrumpfungsbewegung. Sie fordern nichts weniger als den kompletten Umbau unseres Wirtschaftssystems. Wollen wir wirklich raus aus dem Kapitalismus? Oder geht weniger Wachstum auch innerhalb des Systems? Werner Retz, Mitbegründer von Attac Deutschland, der sich selbst gerne als
radikalen Linken
bezeichnet, sagt es so:
Damit ist die Macht- und Eigentumsfrage gestellt.
So weit geht Hartmut Rosa denn doch nicht. Er stellt die Macht- und Eigentumsfrage nicht. Seine Frage ist die nach dem guten Leben, nach einem gelingenden Weltverhältnis, wie er das nennt. Wie das aussehen könnte, das erläutert er jetzt, unter Rückgriff auf das von Ute Frevert vorhin beschriebene Werbeplakat.
Weil dieses Versprechen des Plakates, was Sie sagen, verspricht ja eigentlich uns, den Lesenden, den Konsumenten in dem Fall oder Kunden, zwei Ressourcensteigerungen. Erstens, du wirst mehr Zeit haben, weil wir sind ganz schnell in Leipzig. Und zweitens, du wirst auch noch mehr Geld haben, weil wir sind billiger als mit der Bahn in Leipzig. Das heißt, natürlich treffen die da einen Punkt. Ja, wir sind alle ganz süchtig nach Zeit als Ressource, weil die immer knapper wird, weil sie sich nicht vermehren lässt, relativ zu allen anderen. Zeit bleibt immer gleich und damit wird sie knapper im Vergleich, wenn sich alles andere oder das meiste andere vermehrt. Und Geld ist sowieso wichtig, weil es Weltreichweite vergrößert. Und Aufklärung müsste meiner Ansicht nach bedeuten, dass der Versuch, permanent unsere Ressourcen auch an Bildung, an Gesundheit, an Geld, an Beziehungen zu vermehren, nicht zu einem guten Leben führt. Also müsste Aufklärung bedeuten, dass wir kollektiv nochmal den Prozess in Gang setzen, zu sagen, ja, was macht denn eigentlich ein gutes Leben aus? Nicht mehr Geld und mehr Zeit, sondern, woran ich im Moment arbeite, zu sagen, okay, was sind die Momente, in denen ein Weltverhältnis gelingt? Und ich glaube, Weltverhältnisse gelingen, menschliche Weltverhältnisse, wenn es uns gelingt, Weltausschnitte uns anzuverwandeln. Zum Beispiel ein Kunstwerk, ein Klavierstück oder sonst, was immer das sein mag, kann auch ein Heavy-Metal-Stück sein. Aber solche Dinge brauchen in der Regel Zeit. Ja, man braucht die Fähigkeit, sich einzuschwingen. Deshalb ist für meine Arbeit im Moment der Resonanzbegriff von zentraler Bedeutung. Die Fähigkeit, Resonanzverhältnisse auszubilden mit anderen Menschen, mit Dingen, mit der Natur zum Beispiel. Ich glaube, da könnte man sogar alle drei Krisen, die ich vorhin beschrieben habe, lösen, weil auch Demokratie ist natürlich eine Art von der öffentliche Raum als Resonanzsphäre, in der wir gemeinsam Welt gestalten. Ein derartiges Aufklärungsprogramm zu fahren, das sagt, lass uns die Qualität des Weltverhältnisses, unserer Weltbeziehung neu verhandeln und nicht einfach auf Ressourcensteigerung erzielen, da würde ich blind unterschreiben.
Sie haben von Resonanz auch in Ihrem Papier ausführlich geschrieben. Wir haben in der vorausgehenden Veranstaltung einen anderen Begriff hier thematisiert, der damit, denke ich, zusammenhängt. Nur ist die Richtung, die umgekehrt, wir haben sehr viel von Empathie gesprochen. Mhm. Ist nicht vielleicht auch dies ein Bedarf?
Ja, na, absolut. Also ich würde Empathie als eines der Resonanzphänomene begreifen tatsächlich. Die Fähigkeit, sich einfühlen zu können in andere Menschen, auch mit diesen zu fühlen. Also die Fähigkeit des Zusammenfühlens, das ist übrigens auch, also ich meine, das wird inzwischen die Hirnforschung, Herr Roth hat es im Prinzip sogar angedeutet. Oder natürlich auch die Psycho, also alles, was wir aus der Psychologie wissen sozusagen. Diese Fähigkeit, also menschliches Selbstbewusstsein entsteht sogar nur durch interpsychosoziale sozusagen Resonanzerfahrungen. Also ich glaube, Empathiefähigkeit ist ein zentrales Moment dafür. Ist vielleicht nicht das Einzige, weil es auch noch ein paar andere Resonanzsphären gibt, aber es ist ein ganz wichtiges. Und deshalb ist es hoch, also Aufklärung könnte genau da beginnen zu fragen, was fördert und was verhindert Empathiefähigkeiten und den Einsatz von Empathie.
Ja, ich muss da noch einmal ganz kurz Öl ins Wasser gießen.
Jetzt waren wir doch auf dem Weg zur Einigkeit.
Ich will ganz kurz sagen, dieser Hype der Empathie im Moment macht mich ein bisschen grausen, weil es gibt niemanden, der gegen Empathie ist. Nur man sollte vielleicht auch nochmal darauf verweisen, dass Empathie nicht nur das Mitfühlen mit dem Leid der anderen oder mit der Freude der anderen oder mit dem, sondern Empathie braucht man auch, um Menschen zu manipulieren. Und das ist genau der Zusammenhang, wie Empathie in der ganzen Human Resources Bewegung, Daniel Goldman und weiter, verhandelt wird. Empathie braucht auch der Henker, Empathie braucht der Folterer, der wissen muss, wo es seinem Gegenüber oder seinem Opfer am meisten wehtut. Empathie ist nichts, was die Welt auf einmal zu einem besseren Platz macht.
Ute Frevert's hochspannender Einwurf zum Thema Empathie in einem Streitgespräch, das mir richtig viel Spaß gemacht hat und euch hoffentlich auch. Ute Frevert und Hartmut Rosa diskutierten, moderiert von Gernot Wilhelm, zum Thema selbstbestimmt handeln. Wie kann Aufklärung den Menschen von Bevormundung und Zwängen befreien? Und zwar anlässlich der Veranstaltung Die Gegenwart der Aufklärung an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 28. Oktober 2013 in Berlin. Übrigens findet ihr bei uns im Archiv auch noch andere Vorträge dieser beiden ausgezeichneten Denker unter www.dradiowissen.de.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf deradiowissen.de.